Und ich darf nun den Kollegen Tebrügge bitten, er wird uns zur TB-Diagnostik im Kindesalter berichten, kommt ebenfalls von der Klinik Otterkring.
Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, heute Abend über TB-Diagnostik bei Kindern zu reden. Und auch vielen Dank an die Vortragenden, die vorangegangen sind, für die wunderbare Vorarbeit, die geleistet wurde. Das sind meine potenziellen Interessenkonflikte. Und noch ein Disclaimer, ich habe gerade 7 Tage in Orlando, Florida in Theme Parks überlebt und bin vor 4 Stunden aus der Maschine gestiegen und von daher kann es gut sein, dass der Wortfluss nicht so ideal ist, wie er eigentlich sein könnte. So, TB-Epidemiologie, ich werde nicht darüber reden, aber wie schon Professor Binder sehr eloquent erklärt hat, ist es wirklich sehr schwer, gute Zahlen zu bekommen. Und es liegt einfach daran, dass die Mehrzahl der Fälle dort auftritt, wo Gesundheitssysteme einfach schlecht funktionieren und dadurch auch die Erfassung von Fällen wirklich sehr suboptimal ist. Die letzten Schätzungen von Peter Dott und seiner Gruppe, die auf Mathematical Modeling beruhen, gehen davon aus, dass wir ungefähr 500.000 Todesfälle im Kindesalter haben durch Tuberkulose pro Jahr. Und Herr Florian hat das schon sehr schön dargestellt. Das heißt, das bedeutet wirklich, dass 3 Maschinen abstürzen jeden Tag und kein Mensch schreibt darüber. Woran liegt das, dass so viele Kinder sterben? Das liegt an dem Gap. Und im Fall von Entwicklungsländern sind es wirklich einige Gaps, die da zu überwinden sind. Und das ist sehr schön beschrieben in einem Paper bei Madhukar Pai und seiner Gruppe in Montreal. Das hier sind diese Gaps in der TB-Kaskade. Der Patient unterzieht sich keiner Diagnostik oder er bekommt keine Diagnose. Das ist der 2. Gap. Er bekommt keine Therapie oder er bekommt Therapie, hat aber keinen Therapieerfolg oder hat dann einen Rückfall. Und das ist natürlich nur ein Konzept, aber dazu gibt es auch konkrete Zahlen. Das ist aus Südafrika. Südafrika hat jedes Jahr mehr als 500.000 Fälle. Und wie Sie sehen können, von den Fällen haben letzten Endes nur 53% am Ende einen Behandlungserfolg. Und das ist wirklich sehr ernüchternd. In Indien sieht das Ganze noch schlimmer aus. 2,8 Millionen Fälle. Und nur 1 Million Fälle haben eine erfolgreiche Behandlung ohne Rückfall. Aber der größte Abfall ist wirklich die Diagnose. Das heißt, von 1,84 Millionen Patienten, die irgendwo verloren gehen in dieser Kaskade, 1,2 Millionen von diesen erhalten nie eine Diagnose. Das heißt, 2/3 der Patienten haben keine Diagnose. Das sind natürlich die allgemeinen Zahlen und es sind vor allem erwachsene Patienten. Und wenn man sich das bei Kindern anschaut, ist es nur schwierige, akkurate Zahlen zu bekommen. Das ist von der Roadmap Towards Ending TB in Children and Adolescents. Das war die 2. Edition 2018. Und wie Sie sehen können hier, 69% der Kinder haben nie eine Diagnose. Das heißt, sie haben klinische TB, werden aber nie diagnostiziert. Die nächste Edition geht dann darauf ein, wie viele von diesen Kindern Behandlung zugeführt werden und nur 58% der Kinder werden keiner Behandlung zugeführt, nur 42% der Kinder. Und es ist wirklich tragisch, wenn man sich überlegt, dass 91% der Kinder erfolgreich behandelt werden können, wenn sie vollsensitive Tuberkulose haben. Ich würde noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil es gab schon einige Kommentare vorher. Was ist eigentlich latente Tuberkulose, was ist aktive Tuberkulose? Also wir fangen nochmal ganz einfach an. Das heißt, ein Patient hat pulmonale Tuberkulose, hustet Tröpfchen aus, die mit Mycobacterium tuberculosis beladen sind. Und wenn das Immunsystem am Ball ist, entwickelt man latente Tuberkulose. Und wenn das Immunsystem das nicht schafft, bekommt man aktive Tuberkulose. Das Problem ist, dass jederzeit über das Leben hinweg kann sich eine latente Tuberkulose zu einer aktiven Tuberkulose entwickeln. Und das Problem ist, dass wenn man ein Kind ist, ist diese Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Das heißt, Kinder, die latente Tuberkulose unter dem Alter von einem Jahr haben, 40% von denen entwickeln aktive Tuberkulose in den nächsten 2 Jahren. Aber in Wirklichkeit gibt es nicht nur latente und aktive Tuberkulose, das war lange so Dogma, dass das diskrete Entitäten sind, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Vielmehr bewegen die sich auf einem Spektrum der Infektionskrankheit. Und das ist ein mehr moderneres System der Erkrankungen. Wir können hier wieder latente Tuberkulose sehen, aber jetzt gibt es hier auch Subclinical TB Disease. Das sind Leute, die noch keine Symptome entwickelt haben, aber wo die aktive Erkrankung schon am Fortschreiten ist. Und dann Patienten, die offensichtliche Symptome haben. Zusätzlich gibt es noch 2 weitere Gruppen. Und diese 2 Gruppen haben kein Progressionsrisiko. Das ist zum einen eine Gruppe von Leuten, die nur eine Primärantwort zur Tuberkulose entwickelt haben und dann diesen Erreger ausgewärzt haben und die haben negative TST und negativen IGRA. Und zum Zweiten eine Gruppe von Personen, die einen sekundären Immunantwort gegen den Erreger gebildet haben, den auch eliminiert haben, aber diese Personen haben jetzt einen positiven TST und einen positiven IGRA. Das Problem ist, dass im Moment können wir mit den existierenden Tests nicht zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden und entscheiden, wer behandelt werden muss. So, also wie können wir TB diagnostizieren? Zum einen können wir versuchen, den Erreger zu diagnostizieren mit mikrobiologischen Tests, also Mikroskopie, Kultur oder PCR-basierten Methoden. Aber keine dieser Methoden kann latente TB diagnostizieren. Oder wir benutzen die Immunantwort des Patienten und führen immunologische Tests durch, wie den THT und Interferon Gamma Release Assays und potenziell auch serologische Tests. Wozu noch gesagt werden muss, dass serologische Tests zwar schon auf dem Markt sind, aber die sind im Moment noch ungenügend sensitiv und spezifisch, um im klinischen Alltag benutzt zu werden. Der Mantoo-Test, mit dem ich bin mir sicher, Sie sich alle relativ gut auskennen, hat mehrere Limitationen. Zum einen hängt die Interpretation vom Beobachter ab, also dieser Test ist operator-dependent und in der Tat, wenn zwei verschiedene Personen den ablesen, ist die Differenz in der Regel 6 mm, also das heißt, ein positives Resultat ist 10 mm. Wir können schon sehen, wo das Problem ist. Falsch negative Resultate können auftreten bei inkorrekter Injektion oder wenn der Patient immunkompromittiert ist und falsch positive Resultate sind auch ein Problem. Und in der Tat, das ist das Hauptproblem, das ist die begrenzte Spezifität. Und das liegt an der Zusammensetzung der Testsubstanz PPD, die eine heterogene Mixtur von ungefähr 200 verschiedenen Peptiden ist. Und einige dieser Peptide werden auch von BCG und NTM exprimiert. Und das bedeutet, dass vorherige BCG-Impfung und NTM-Infektion potenziell falsch positive Resultate verursachen können. Und das ist eindrücklich gezeigt in dieser Studie, die ich zusammen mit Ton Noguera aus Barcelona geleitet habe. Eine Multicenter-Studie in Kindern mit NTM-Lymphadenitis. Und wie Sie sehen können hier oben, das sind MAC-Cases, also Mycobacterium intrazellulare oder Avium intrazellulare. Und bei einem Cutoff von 5 mm sind ungefähr 2/3 der Patienten positiv. Und beim Cutoff von 10 mm, den wir generell benutzen bei TB, immerhin noch 1/3. Das heißt, diese Tests können nicht zwischen NTM-Infektion und TB unterscheiden. So, Interferon-Gamma-Release-Assays, die auch schon angesprochen wurden, sind im klinischen Gebrauch seit 2002. Die basieren auf Messung von Interferon-Gamma produziert nach Stimulation mit relativ Mycobacterium-Tuberkulose-spezifischen Antigenen. Und zurzeit in Westeuropa und Nordamerika gibt es 2 kommerzielle Tests. Es gibt weltweit noch andere Tests, aber das sind die einzigen zugelassenen Tests. Ein Test ist der T-Spot TB, den wir nicht benutzen hier in Wien. Und der Quantiferon TB Gold Plus. Bis 2017 war das der Vorläufer der Quantiferon Gold in Tube. Und dafür wird Vollblut benutzt. Und beide IGRAs benutzen ESAT6 und CFP10 als stimulierende Peptide. Und der Vorteil ist, dass beide Antigene nicht von derzeit verwendeten BCG-Stämmen exprimiert werden. Und das bedeutet, dass vorherige BCG-Impfung keine positiven Resultate verursacht. Und so sieht das aus in den Teströhrchen. Das heißt, wir haben eine Makrophage, die phagozytiert diese Peptide, lädt sie auf MHC-Class-2-Moleküle und präsentiert sie vorbeiziehenden CD4-positiven T-Zellen. Und wenn die dieses Antigen erkennen, sezernieren sie Interferon Gamma und das ist essentiell das Testresultat. Aber natürlich gibt es wesentlich mehr Zytokine, die bei dieser Interaktion eine Rolle spielen, sowie auch andere CD4-positive TH2-Zellen, T-Regulatory Cells, B-Zellen und Monozyten. Das heißt, die ganze Angelegenheit ist wirklich wesentlich komplexer, als die IGRAs das vermuten lassen. Und wir haben schon vor mehr als 10 Jahren argumentiert, dass es viele ungeklärte Fragen betreffend IGRAs in Kindern gibt, vor allem eine signifikante Proportion von Indeterminate Results. Und ich erkläre ganz kurz auf der nächsten Slide, was das bedeutet. Das heißt, es gibt 3 Resultate, positiv, negativ und indeterminate. Und für den Kliniker bedeutet indeterminate essentiell kein Resultat. Die Ursachen dafür ist unzureichende Interferon-Gamma-Produktion in der Positivkontrolle oder zu hohe Interferon-Gamma-Konzentration in der Negativkontrolle. Und was sehr besorgniserregend war, dass eine der ersten Studien aus England berichtet hat, dass 1/3 der Resultate in Kindern indeterminate waren. Und das war eine Studie aus Great Ormond Street, wo eine sehr hohe Anzahl an Kindern immunsupprimiert war oder Primary Immune Deficiencies hatte. Wir haben uns da die Daten angeschaut im Royal Children's Hospital, wo ich damals meinen PhD unternommen habe. Und das war eine Studie über 5 Jahre, schloss mehr als 800 Kinder ein. Und wir fanden, dass 13% ein indeterminate Resultat hatte. Die überwiegende Mehrheit war durch ungenügende Interferon-Gamma-Produktion in der Positivkontrolle. Und wie Sie sehen können, gibt es hier eine positive Korrelation zwischen Alter und Interferon-Gamma-Konzentration in der Positivkontrolle. Das heißt, je älter Kinder sind, desto höher ist die Interferon-Gamma-Produktion in der Positivkontrolle. Und das schlägt sich auch wirklich auf kategorische Resultate nieder. Wie Sie sehen können, ungefähr 20% haben indeterminate Results bei Kindern 0 bis 5 Jahre. Aber bei Kindern größer, älter als 10 Jahre sind es nur mehr ungefähr 10%. Das heißt, diese Tests funktionieren wirklich deutlich schlechter in Kindern unter 5 Jahren. Leider sind diese Tests auch sehr anfällig. Das sind übrigens die einzigen funktionalen Tests, die wir in der Klinik benutzen, routinemäßig zumindest, für falschnegative und indeterminate Resultate zu kurzer Inkubationszeit, ungenügendes Mischen der Proben, kalte Umgebungstemperatur, Alter jünger als 5 Jahre, Immunsuppression und für falsch positive Resultate zu lange Inkubationszeit, Herstellungsfehler. Es gab mehrere Rückrufaktionen, weil die Probenröhrchen mit Endotoxin kontaminiert waren. Kontamination durch die Positivkontrolle. Die Positivkontrolle muss immer als letztes abgenommen werden, weil sonst die anderen Probenröhrchen verunreinigt werden können. Hohe Entzündungsaktivität, also Background Inflammation, das sind vor allem Kindern mit Juvenile Idiopathic Arthritis oder Crohns Erkrankung. Infektion mit Mycobacterium marinum und Kansasi und Zulgai. Und das liegt daran, dass diese drei NTM-Spezies auch ESA-6 und CFB10 exprimieren. Und es sind nur einige Papers, die, an denen ich über die letzten Jahre beteiligt war, aber ich habe leider keine Zeit, um die in Detail zu diskutieren. Aber diese Studien zeigen, dass unter 5 Jahren diese Tests wirklich nicht so gut funktionieren. Dieses Paper ist über den Einfluss von Corticosteroiden und anderen Immunosuppressiva. Und das hier ist ein Paper, das den Einfluss der Umgebungstemperatur untersucht hat. Und dieser Test ist 2017 auf den Markt gekommen. Also das ist jetzt die letzte Generation der Quantiferon Plus. Und es gab wirklich sehr wenige Daten in Kindern mit aktiver Tuberkulose. Und dazu muss man sagen, dass der Hersteller behauptet, dass der neue Test wesentlich besser ist, um aktive Tuberkulose feststellen zu können bei Kindern. Wir haben daher eine PTV-Net-Studie gemacht mit mehr als 1000 Kindern aus 16 Ländern. Und das sind die Haupttabelle. Das hier ist die Gesamtkohorte und wie Sie sehen können, Quantiferon Plus hatte eine Sensitivität bei Kindern mit aktiver TB von 83,8%. Quantiferon Golden Tube, also der Vorgänger, 85,5%, leicht höher. Und statistisch natürlich gab es zwischen diesen beiden Tests keinen Unterschied. Das heißt, der neue Test war nicht besser, um aktive Tuberkulose bei Kindern zu detektieren. Interessanterweise, die beste Performance hatte der TST mit 5 mm Cutoff und war deutlich besser oder statistisch signifikant besser als die existierenden IGOR-Tests. Und die gleichen Beobachtungen haben wir auch gemacht mit Kindern, die mikrobiologisch nachgewiesene TB hatten und die nur klinisch diagnostiziert waren. Gut, dann kommen wir zum nächsten Game Changer. Das war wirklich ein Game Changer auch für Entwicklungsländer. Der Expert MTB RIF Test, ein PCR-basierender Test, der gleichzeitig ermöglicht den Nachweis des Erregers und rifampicin-resistent. Resultat ist möglich innerhalb von weniger als 2 Stunden. Dieser Test benötigt sehr wenig Training und auch sehr wenig Hands-on-Time. Und wichtigerweise gibt es auch einen vergünstigten Preis für Entwicklungsländer. Aber wie gut ist dieser Test in Kindern? In Erwachsenen ist dieser Test wirklich nicht schlecht und hat auch eine Sensitivität von rund 90% bei pulmonaler TB. Aber das ist bei Kindern nicht der Fall, wie diese Meta-Analyse bei Amdetschen gezeigt hat. Die Autoren haben 15 Studien in Kindern und Jugendlichen inkludiert, Daten von mehr als 3600 Kindern. Und ernüchternderweise ist die beim Sputum ist dieser Test hat nur 62% Sensitivität und bei Magensaft ist das 66%, das heißt ein Drittel der Patienten ist negativ. Aber es gab noch eine weitere Entwicklung, jetzt gibt es einen neuen Cartridge, den Expert MTB RIF Ultra. Wiederum gab es lange Zeit relativ weniger Daten dazu und wir haben dann 2022 diese Studie gemacht, auch mit dem spanischen Konsortium. Und hier sind die Hauptzahlen, das heißt im Vergleich mit Kultur hat der traditionelle Assay eine Sensitivität von 42,9%, das heißt weniger als die Hälfte der Kinder. und der Expert-Alter erfreulicherweise 81%. Und das ist statistisch signifikant. Und den Preis, den man dafür zahlt, ist eine leicht erniedrigte Sensitivität, aber immer noch relativ hoch, das heißt 87,2%. Und das war nicht signifikant. Aber wenn man sich klinische Diagnose anschaut als Goldstandard, dann schneiden diese Tests deutlich schlechter ab. Das heißt, das sind Kinder, die von Klinikern diagnostiziert werden anhand von Röntgenbildern, CHP, Risikofaktoren, EGRA und TST. Und hier hat der traditionelle SC9 eine Sensitivität von 13,3% und selbst der neue SC nur 34,7%. Das heißt, wir brauchen deutlich bessere Tests. Eine interessante Beobachtung war auch, dass Patienten, die alle drei Tests hatten, also Kultur, Ultra und den traditionellen Assay, dass es hier 11 Patienten gab, die Ultra-positiv waren, aber Kultur-negativ. Und es ist im Moment wirklich unklar, ob das echt positive Resultate sind, was wir eigentlich glauben. Und zunehmend werden Daten veröffentlicht, die das auch wirklich unterstützen, oder ob das falsch positive Resultate sind. Aber wahrscheinlich sind die echt positiv. Das heißt, der Ultra-Assay ist sensitiver als Kultur. So, wie sieht die Zukunft aus für Diagnostics? Das ist immer sehr gut zusammengefasst in dem Pipeline-Report von der TAG, der Treatment Action Group. Das hier sind die Screening-Tools, die im Moment in Development sind. Das heißt, keine dieser Systeme sind bisher kommerziell erwerblich, außer diese ultraportablen Röntgenmaschinen. Wie gesagt, das sind ultraportable Röntgenmaschinen, generell in Kombination mit CAT. POCUS, Point-of-Care Ultrasound, digitale Stethoskope, COF-Apps, wahrscheinlich werden die nicht zu viel führen, CRP, was wir nie als Screening-Test benutzen würden, wir benutzen es natürlich klinisch regelmäßig, aber wir würden es nicht als Screening-Test für TB benutzen und Serologie, wie gesagt, ist noch nicht genügend sensitiv. Dann eine ganze Reihe an LAM-Tests. LAM ist Lipo-Rabinomannan. Ein Zellwandbestandteil, den man in Urin nachweisen kann. Aber tragischerweise ist das wirklich die Sensitivität ist sehr niedrig, ungefähr 50% bei Patienten, die HIV-negativ sind. Bei HIV-positiven Patienten, die eine wesentlich höhere Bakterienlast haben, ist die Sensitivität besser, aber auch nur 70%. Das heißt, das ist ungefähr so wie eine Münze werfen. Portable molekulare Tests, ja, da bewegt sich auch eine ganze Menge. Keine dieser Maschinen sind in TB-diagnostischen Studien evaluiert worden, aber die sind im Moment in der Entwicklung. Und die Mehrzahl dieser portablen Maschinen sollen mit oralen Abstrichen geführt werden. Oder Spucke oder Nasenabstrich oder Blut. Weil es in der Regel sehr schwierig ist, Sputum vor allem bei Kindern zu gewinnen. Nur das Problem dabei ist, und das ist eine Meta-Analyse von Adrian Shapiro, wenn man sich anschaut, wie die Sensitivität bei oralen Abstrichen ist, dann findet man, dass die wirklich sehr niedrig ist, 5% bis 42%. Und 42% ist wahrscheinlich ein Overestimate. Das heißt, die Sensitivität bei oralen Abstrichen ist einfach noch nicht gut genug mit molekularen Tests. Schlimmer als eine Münze werfen. Und letzten Endes Tests für TB-Infektionen, und da bewegt sich leider sehr wenig. Das hier sind drei EGRA-Tests, die in verschiedenen geografischen Regionen getestet werden und wahrscheinlich keine größere Sensitivität als die bisherigen Tests zeigen. Und dazu gibt es noch Hauttests, die anstatt PPD zu benutzen, ESAT-6 und CFP10 benutzen, also die gleichen Antigene, die auch in den EGRAs sind. Natürlich relativ einfach durchzuführen. Aber wie gesagt, es gibt noch keine Studien, die werden alle noch evaluiert. Und dazu muss man noch sagen, sieht das jetzt rosig aus oder nicht? Also es hat sich schon eine ganze Menge getan und dieser Report ist schon eigentlich relativ encouraging. Aber das Problem ist, dass die überwiegende Mehrzahl von Biotech-Startups, und das sind alles Biotech-Startups, die diese Maschinen produzieren, dass die bankrott gehen. Das heißt, im Jahr 2019, das ist jetzt für Pharma-Startups, aber das sieht nicht anders aus bei Biotech-Startups, ist es wirklich so, dass 98% aller Firmen eingehen, bevor sie jemals ein Produkt auf den Markt bringen. Das heißt, es kann gut sein, dass, obwohl wir uns diese Pipeline anschauen und denken, toll, wir haben viele neue Sachen, mit denen wir Kinder diagnostizieren können, dass das wirklich zum Markt kommt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. So, und dann möchte ich mich am Ende bedanken bei meinen Kollegen, vor allem Dr. Michael Langthaler, dem Chef von Pavillon 1, wo die allermeisten TB-Patienten aufgenommen werden, und natürlich auch Matthias Bogi, dem Chef der TB-Klinik, der mir auch über die Jahre sehr viel beigebracht hat und auch ein Vorstandsmitglied bei PTBNet ist und Florian Götzinger sowie auch den Krankenschwestern von Pavillon 1 und der TB-Klinik. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für diesen sehr interessanten, aber ernüchternden Vortrag. Haben Sie Fragen?
Vielen Dank, das hat mir sehr gut gefallen. Super Zusammenfassung von der aktuellen Diagnostik. Meine Frage betrifft, was unsere Problemfelder sind, die Unterscheidung latente Tuberkulose, minimale nonklinische Tuberkulose oder latente Tuberkulose oder die abgewehrte Primärinfektion mit voller Elimination der Mycobakterien nach Primarinfekt. Wie steht hier da die Zukunft mit den Zytokinen oder wie?
Ja, das muss man sagen, dass der Matthias genauso ein Zyniker über seine Lebenszeit geworden ist wie ich, wenn es um TB-Diagnostics geht. Ja, das muss man sagen, ist wirklich ein zu heißes Eisen, das wirklich was keiner anfassen will. Ja. Also diese Subclinical TB Disease, das beruht vor allem auf Functional MRIs, CT-Scans oder PET-Scans, wo Leute Aktivität nachgewiesen haben und Patienten positiven TST und IGRA plus minus haben, aber keine Symptome haben. Das heißt, es sind vor allem Kinder gewesen, die halt einen Haushaltkontakt hatten mit einer Person, die wirklich schwer infektiös war. Das heißt, es gibt diese Kinder schon, aber ohne irgendwelche High-Tech-Investigations können wir die halt im Moment nicht diagnostizieren. Und ob Zytokine dann einen Unterschied machen, ist halt die Frage, weil die Zytokine letzten Endes ähnlich, es gibt Zytokine, die funktionieren besser als Interferon Gamma, das stimmt schon. Und es gibt auch Zytokine, die wahrscheinlich vorher schon sezerniert werden, wie TNF-Alpha zum Beispiel. Dazu gibt es halt schon Daten. Aber im routineklinischen Alltag können wir die einfach nicht unterscheiden. Und was natürlich toll wäre, ist, also bei Erwachsenen zum Beispiel ist die Progressionsrate ja nur 5-10%. Ja, das bedeutet, dass man für wirklich 100 Patienten behandelt und nur 5-10 hätten wirklich eigentlich die Behandlung gebraucht für latente Tuberkulose, um Progression zu verhindern. Aber diese Markers of Progression, da gibt es schon Studien dazu, aber die sind wirklich sehr mechanistisch und nicht wirklich klinisch relevant. Es gibt eine sehr gute Studie aus Holland, wo die HIV-Patienten alle 6 Monate Blut abgenommen haben und dann gewartet haben, bis sie Tuberkulose entwickelt haben. Und haben sich dann angeschaut, welche Marker haben sich dann entwickelt. Und ja, Zytokine war einer der Antworten. Nur das Problem ist, man muss dann halt am richtigen Zeitpunkt die Blutentnahme machen. Und den Luxus haben wir halt leider nicht, dass wir alle 6 Monate, vor allem bei Kindern, Blutabnahmen machen können nach TB-Kontakt. Das wäre nicht zu rechtfertigen, glaube ich. Also, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein Teil der Pipeline, der vollkommen leer ist im Moment. Ja.
Es ist noch eine Frage aus dem Chat, eine sehr sozusagen einfache Frage. Wie unterschiedlich ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei Kontakt mit der Kranken in Bezug auf das Alter der Kinder?
Wenn das Kind ist anstecken oder das Kind wird angesteckt?
Nein, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kind sich ansteckt, okay, wenn ein Erwachsener in der Umgebung erkrankt ist, okay, sozusagen prozentuell?
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also selbst Personen, die wirklich große kavitäre Läsionen haben, also nehmen wir eine Mutter mit 10 Kindern, ja, die leben alle im gleichen Haushalt. Und erstaunlicherweise sind dann 4 Kinder angesteckt, also per TST oder IGRA, und 6 Kinder haben kein positives Immunresultat, was wenig Sinn macht, weil alle Kinder ungefähr gleich exponiert wurden. Aber das sieht man immer wieder in größeren Familien, dass wirklich ungefähr die Hälfte angesteckt ist und die andere Hälfte ist nicht angesteckt. Ob die jetzt zu dieser Gruppe gehören diese Personen auf der linken Seite dieses Schemas, die einfach nur eine Primärimmunantwort gemacht haben, also einfach nur Makrophagen, Langhanszellen und damit die Infektion eliminiert haben und deshalb keinen positiven IGRA und TST haben, weil sie keine sekundäre Immunantwort brauchen, ist wirklich unklar.
Mhm. Ja. Aber jedenfalls kann man sagen, nicht umso jünger das Kind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, so grosso modo.
Das Infektionsrisiko per se nicht, also vielleicht wegen der Nähe. Also ja, klar, Säuglinge verbringen mehr Zeit mit der Mutter und das heißt, da ist natürlich schon ein höheres Risiko, während Teenager verbringen so wenig Zeit zu Hause wie möglich. Das macht schon Sinn, aber letzten Endes, das Problem ist halt die Progressionsrate. Ja? Das unter dem Alter von ein Jahr ist es 40% und es fällt dann ab und geht dann wieder hoch bei Teenagern, diese Progressionsrate ungefähr 20%, wenn die infiziert sind. Aber jetzt, wer jetzt in der Familie infiziert wird, ist wirklich erstaunlich. Mhm. Dass man wirklich nicht denkt, man denkt das jüngste Kind, und aber dann ist das irgendwie der 3-Jährige und der 7-Jährige, der 5-Jährige ist nicht infiziert. Also es ist, gibt da wirklich wenig Regeln. Ja. Aber das sieht man auch bei Flugzeugen zum Beispiel. Es gibt sehr viele Papers, die sich angeschaut haben, wenn ein Patient in Reihe 5a sitzt, wer ist drumherum infiziert? Und erstaunlicherweise nicht die Person, die daneben sitzt, sondern die Person in der gleichen Reihe 4 Sitze nach rechts und die Person 3 Reihen davor. Ja. Und das ist auch wirklich seltsam. Ja? Warum? Die haben praktisch die gleiche Last und werden trotzdem nicht infiziert. Ja? Also da scheint schon ganz klar eine genetische Determinante auch dabei zu sein. Ja?
Wir wissen, dass wir viel nicht wissen.
Ja, absolut, ja.
Gibt es weitere Fragen? Ja, wenn nicht, dann herzlichen Dank nochmal.
Ja. Ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass ich eingeladen wurde als Hautarzt zu den Kinderärzten. Komme gerne wieder. Und wünsche Ihnen noch ein schönes Get-Together. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.